im schulischen Kontext, wenn man Biografien zum Beispiel recherchiert oder eine Objektgeschichte recherchiert, auch einen Link zur Gegenwart irgendwie herstellen kann. Also was hat eigentlich Vergangenes mit uns zu tun, mit uns als Gesellschaft? Was oder was wirkt noch in die Gegenwart hinein?
Kleine Pause. Begegnungen in der Teeküche.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kleine Pause Podcast Begegnungen in der Teeküche. Heute mal wieder via Zoom und zu einem spannenden Thema mit einer spannenden Gästin. Ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch und freue mich, dass es heute Morgen, es ist Sonntag, früh, geklappt hat. Und ich würde mich freuen, wenn du dich vielleicht einmal selber vorstellen würdest.
Dankeschön für die Einführung. Ich bin Stella. Ich wurde von Nicole heute eingeladen. Bin Kunsthistorikerin, derzeit als Provenienzforscherin tätig in einem Forschungsprojekt in einem Archiv. Wie schon eingangs gesagt hat, ich habe Kunstgeschichte in Berlin studiert und habe während meines Studiums verschiedene Bereiche im Kunstbereich ausprobiert, unter anderem Galeriewesen und mich während meines Studiums dann im Bereich der Provenienzforschung spezialisiert. Genau, und seit 3 Jahren arbeite ich eigentlich als Provenienzforscherin in einem Forschungsprojekt, in einem digitalen Forschungsprojekt. Genau, und ich weiß nicht, ob den Hörerinnen klar ist, was Provenienzforschung ist. Vielleicht sage ich eingangs dazu etwas. Das ist vielleicht ganz wichtig. Das ist nämlich immer so das Erste, was ich so als Rückfrage bekomme, wenn ich sage, was ich beruflich mache. Also so mit Kunstgeschichte können auch die meisten was mit anfangen. Genau, aber wenn ich dann sage, ich mache Provenienzforschung oder ich bin Provenienzforscherin, wissen immer viele nicht so, okay, was ist das überhaupt? Was macht man da? Genau, und Provenienzforschung ist eigentlich ganz einfach erklärt, es ist die Untersuchung der Herkunft von und Geschichte von Objekten, insbesondere von Kunstwerken, Kulturgütern und historischen Artefakten. Ich glaube, wenn man viel Zeitung liest, hat man das schon mal gelesen oder auch sich so im Museumsbereich irgendwie interessiert, dann hat man das auf jeden Fall in den letzten Jahren in den Feuilletons uns mitbekommen, dass es da verschiedene Diskussionen gab über Rückgaben von Objekten, von Kunstgegenständen. Und die Provenienzforschung ist eigentlich die Forschung hinter dieser Herkunftsgeschichte von Objekten, die vor allem dann auch für die Rückgabe von Objekten, sei es im NS-Kontext oder im kolonialen Kontext sehr wichtig ist. Und genau, das ist quasi mein Beruf.
Vielen Dank. Wir kommen da gleich drauf zu sprechen, was das vielleicht auch mit Schule zu tun hat oder versuchen das mal so ein bisschen und dem Bildungssystem versuchen das ein bisschen zusammenzukriegen. Darum geht es ja oft in dem Podcast. Ich würde aber vorweg auch dir die Möglichkeit geben, auch erstmal allgemein, es muss nichts mit dem, was du gerade schon gesagt hast, zu tun haben. Es kann aber damit zu tun haben, darüber nachzudenken, was dir in den Kopf kommt, wenn du an das Thema Schule denkst.
Ja, tatsächlich habe ich da schon im Vorrein, habe ich schon drüber nachgedacht und tatsächlich ist es jetzt schon länger her. Also das Thema Schule ist, glaube ich, jetzt bei mir über 10 Jahre her. Und auf einer persönlichen Ebene habe ich mir dann so Gedanken gemacht, ich habe nicht so eine gute Erinnerung an die Schulzeit. Bin irgendwie ab Klasse 7 oder so, also davor war es irgendwie immer kein Problem, aber nie so gerne zur Schule gegangen tatsächlich. Also das ist wirklich so ab Klasse 8 irgendwie gewesen, dass ich nicht so wirklich Lust auf Schule hatte. Ich kann gar nicht so sagen, woran das lag. Ich glaube, ich war immer so ein bisschen uninspiriert in der Schule. Genau, das sind so meine ersten Gedanken damit. Und wenn ich heute so auf meinen heutigen Beruf gucke, wenn ich an Geschichte denke, ich hatte auch Geschichts-LK tatsächlich. Und selbst daran habe ich irgendwie nicht so eine gute Erinnerung. Also ich habe viel so die Erinnerung, dass ich viel auswendig lernen musste, was mich sehr überfordert hat. Genau, das ist so das stetige auswendig lernen, stetig irgendwie für einen bestimmten Zeitpunkt lernen und das ging viel mit Überforderungen her. Also daran erinnere ich mich, dass ich da ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr so gern zur Schule gegangen bin. Ja, das ist so der erste Gedanke, der mir in den Kopf kommt, wenn ich an Schule denke, dass ich da einfach nicht gerne hingegangen bin tatsächlich.
Das ist ja was, was man nicht selten hört tatsächlich. Ja. Also es gibt durchaus auch Stimmen, die sagen, man würde vielleicht erwarten, dass ich jetzt antworte, ich bin nicht gern zur Schule gegangen, aber ich hatte eigentlich voll die schöne Schulzeit und so. Meistens ist es irgendwie von sehr bestimmten Freundinnengruppen oder sehr bestimmten Lehrkräften oder einem bestimmten Klima an der Schule oder sowas vielleicht auch abhängig, wenn Leute sagen, meine Schulzeit war total toll und ich habe da total viel mitgenommen. Ein Gros der Leute antwortet aber tatsächlich so ähnlich wie du. Also das kann ich jetzt, glaube ich, auch mit einer gewissen Expertise mittlerweile sagen, nach so vielen Folgen und so vielen Gesprächen. Und ich finde es spannend, dass du den Begriff so uninspiriert mit reingebracht hast, weil das ja vielleicht schon einiges darüber aussagt, wie Schule funktioniert. Jetzt liegt auch deine Schulzeit ein bisschen in der Vergangenheit, aber ich bin mir sicher, dass es auch jetzt noch viele gibt, die das vielleicht nachvollziehen könnten und man darüber nachdenken kann, warum eigentlich dieser Begriff eine Rolle spielt. Also ich glaube, den hat bisher noch niemand genannt am Beginn des Gesprächs. Und das finde ich eigentlich, ja, das ist eine ganz gute Beschreibung. Trotzdem würde ich gerne so ein bisschen auch schon in deine, ich nenne es jetzt mal Fachrichtung gehen. Du hast auch gerade schon den Geschichtsunterricht angesprochen. Und ich habe mir im Vorfeld des Gesprächs Gedanken darüber gemacht, warum ich eigentlich von sowas wie Provenienzforschung auch in der Schule noch nie was gehört habe. Also das ist wirklich ein Feld, klar, du hast gerade auch schon eingangs gesagt, dass es in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen präsenter geworden ist, Gott sei Dank, und man mehr davon mitbekommt, auch mehr Diskurs, nicht nur im positiven Sinne prominenter geworden ist, sondern es auch viel Debatte gibt und es deshalb ein bisschen mehr in den Fokus gerückt ist. Warum das so ist, darauf können wir vielleicht gleich nochmal eingehen. Aber dennoch ist es ja was, also Objekte in Museen, ich sage das jetzt mal so ganz platt als Laie, die gab es ja schon immer. Also und wenn ich an meinen Geschichtsunterricht denke, also das habe ich jetzt so im drüber nachdenken so festgestellt, dann dachte ich so, ja klar, wir haben auch, ich habe mich so dran erinnert, im Geschichtsbuch irgendwelche Abbildungen von irgendwelchen, vor allen Dingen würde ich sagen, so antiken Objekten und so, sowas gesehen. Also Objekte spielen ja eine große Rolle, auch in der Forschung und so. Aber den Begriff Provenienzforschung habe ich, glaube ich, in der Schule nicht einmal gehört.
Nee, so. Ich auch nicht.
Genau.
Also auch selbst im Kunstunterricht nicht. Also wenn man auch tatsächlich Theorie ja auch im Kunstunterricht irgendwie durcharbeitet, da ist so dieser Aspekt gar nicht vorgekommen. Also bei mir auch nicht. Und im Geschichtsleistungskurs habe ich davon auch damals nie irgendwas gehört. Also das erste Mal ist mir das tatsächlich während meines Studiums begegnet sozusagen. Und da muss man auch sagen, dass das in der Hinsicht auch im Studium, also ich habe Kunstgeschichte studiert und da ist das natürlich unabdingbar, dass man weiß, was sich dahinter verbirgt, was die Geschichte von Objekten, was die erzählen. Und das ist selbst in meinem Studium relativ spät erst aufgetaucht. Also das ist nicht am Anfang, als ich meinen Bachelor gemacht habe. Ich habe ja dann meinen Master auch gemacht. Ich habe das erste Master kennengelernt, auch nur, weil ich mich dahingehend spezialisiert habe. Also ich habe mir quasi die Seminare, die Kurse gesucht und es war jetzt nicht Voraussetzung oder irgendwie Basis für das Studium. Und das ist, glaube ich, heute immer noch so, dass es halt vereinzelte Studiengänge gibt. Also es gibt mittlerweile auch, also es hat sich ein bisschen spezialisiert. Und das ist auf jeden Fall mehr in die Institution, also auch an die Unis, dass es jetzt auch Studiengänge in dieser Fachrichtung gibt. Aber das ist noch nicht so lange. Also das ist tatsächlich, ich würde sagen, vielleicht erst in den letzten 5 Jahren so Thema auch an den Unis. Ja, also im schulischen Kontext habe ich davon auch nie irgendwie etwas gehört in diese Richtung. Und das ist irgendwie schade.
Total. Und, glaube ich, erklärbar, ohne jetzt Expertin zu sein, hängt es eben sehr häufig, und korrigiere mich, wenn ich da jetzt falsch liege oder sortiere das ein bisschen ein, mit einer Gewaltgeschichte zusammen, die ja auch erstmal erzählt werden will. Also die Geschichte an sich will wahrscheinlich erzählt werden, aber von denjenigen, die sich eben mit Kunst und Geschichte auseinandersetzen. Ne? Also das sind ja meistens eher, also anders. Wenn generell existiert es permanent. Also die Forschung darum oder die Geschichte eines Gegenstands, die ist ja immer da, egal was es für ein Gegenstand ist. Also und die muss ja auch nicht immer irgendwie eine gewaltvolle Geschichte sein. Aber dadurch, dass es diese Gewaltgeschichte gibt, da wird es vielleicht als heikler angesehen, sich mit diesem Bereich des Faches genau auseinanderzusetzen, weil man quasi auch immer Gefahr läuft, mit den Objekten, mit denen man arbeitet oder an denen man forscht, ein anderes Feld oder andere Themen noch aufzumachen. Das ist jetzt eher so eine Frage als eine Aussage. Was würdest du dazu sagen, auch aus deiner Erfahrung heraus vielleicht?
Ja, das ist so auch die Beschäftigung mit der eigenen Geschichte, ne? Also gerade mit einer deutschen Geschichte. Und gerade im schulischen Kontext ist halt viel so dieses, wie ich ja schon eingangs gesagt habe, das Auswendiglernen von bestimmten Daten und was ist abgelaufen, was ist passiert. Und ja, irgendwie so eine eigene Beschäftigung mit der eigenen Geschichte ist dann, glaube ich, spielt da auch so viel mit rein. Und ich glaube, genau, das ist dann heikel, sich damit auseinanderzusetzen. Also ich glaube, das ist so dieser große Aspekt, der da eine Rolle spielt, auf jeden Fall.
Möchtest du vielleicht mal, damit wir so ein bisschen von dem Abstrakten auch wegkommen, also ich glaube, es ist wichtig, so ein paar Fragen oder Themen am Anfang aufzuwerfen, aber dann vielleicht auch in Beispiele reinzugehen. Möchtest du vielleicht mal so ein bisschen konkret von dem, was du gerade machst, berichten, damit man sich das vielleicht nochmal so ein bisschen besser vorstellen kann?
Also bin, wie gesagt, gerade als Provenienzforscherin in einem Projekt, das in einem Archiv angesiedelt ist. Also wir arbeiten mit archivarischen Quellen, was natürlich ein großer Aspekt auch oder ein großer Teil der Arbeit von ProvenienzforscherInnen ist. Man arbeitet mit historischen Quellen, man geht in Archive. Genau, und meine Arbeit ist im Unterschied zu zum Beispiel der Arbeit einer Provenienzforscherin, eines Provenienzforschers in Museen. Also das sind tatsächlich die häufigsten Orte, wo Provenienzforschung passiert. An Museen, die quasi ihre Sammlungen oder ihre Objekte untersuchen, die quasi die Provenienz der Objekte untersuchen. Und wir sind quasi ein Projekt, das an einem Archiv angesiedelt ist und die historischen Dokumente untersucht, also nicht von einem Objekt ausgeht, sondern von einer historischen Quelle, also von einem historischen Aktenbestand. Und die untersuchen wir. Und es handelt sich dabei um eine ehemalige NS-Behörde, ein Finanzamt oder auch damals genannt Vermögensverwertungsstelle, die quasi für Besitz von Verfolgten während des Nationalsozialismus für die Verwertung zuständig war. Und diese Akten untersuchen wir aktuell und suchen in diesen Dokumenten nach Objekten, weil es in diesen Dokumenten unterschiedliche Beispiele von Entzug gibt. Also es gibt Verkäufe, es gibt Aktionen, die stattgefunden haben, weil der NS-Staat durch Gesetze, die quasi sich selber geschaffen wurden, dazu ermächtigt war, das Vermögen von verfolgten Personen sie dem NS-Staat zugute zu führen. Und in der Hinsicht suchen wir nach Objekten in diesen Dokumenten. Und ja, die äußern sich in unterschiedlicher Weise. Also wir haben, genau wie ich schon gesagt habe, Auktionen, wir haben Verkäufe, aber auch Übernahmen durch Objekte oder von Objekten. Genau, also das ist so der Unterschied zu der häufigsten Arbeit in Museen, die quasi Objekte bei sich in den Sammlungen haben und die Objekte untersuchen. Und wir gehen quasi von den Akten aus und suchen erstens das Objekt, den Standort und auch die Besitzgeschichte dahinter oder wem es mal gehört haben könnte.
Ich kann mir vorstellen, dass damit verbunden dann ja auch Fragen, also im besten Fall Fragen der Rückführung oder der Rückgabe eine Rolle spielen und damit ja auch letztlich eine Forschung über die Familiengeschichten, die dahinter stecken. Also da kommen ja dann so unterschiedliche Zweige zusammen. Kann man sich, also, oder wie kann man sich das vorstellen, wenn du dann zur Arbeit gehst, durchforstest du dann jeden Tag Akten oder gibt es so unterschiedliche Bereiche quasi oder unterschiedliche Punkte, an denen du in Bezug auf ein Objekt oder ein, ich nenne es jetzt mal einen Fall irgendwie sein könntest? Also an welcher Stelle bist du da angesiedelt sozusagen?
Genau, also bei uns ist es tatsächlich ganz besonders, weil wir ein Digitalisierungsprojekt auch sind. Also wir sind nicht an den Akten irgendwie im Archiv. Also ich habe nicht die Akten wirklich in der Hand. Ich habe die digital verfügbar. Also Teil des Projektes war es, diese, ich glaube, das sind 42.000 Akten.
Wow.
Genau, also sehr, sehr viele, die quasi restauriert wurden im Vorfeld, dann digitalisiert wurden und für uns, für die Provenienzforschung verfügbar gemacht wurden. Und wir können die digital quasi analysieren, bearbeiten und nach Objekten suchen. Und da gibt es für uns so ein System. Also wir haben verschiedene Entzugskontexte versucht aufzustellen. Da gibt es unterschiedliche. Also wir haben zum Beispiel Museen als ErwerberInnen, den Sonderauftrag Linz. Das ist quasi ein Sonderauftrag gewesen von Adolf Hitler eingerichtet für ein geplantes Museum in Linz. Das sollte das sogenannte Führermuseum sein. Da wurde für dieses Museum sehr viel an Kunst- und Kulturgut zusammengeführt und dahingehend haben wir auch oder so untersuchen wir auch die Akten. Also es gibt unterschiedliche Entzugskontexte, die für uns eine Rolle spielen. Da setzen wir quasi an und das ist so meine tägliche Arbeit. Und die Arbeit passiert eigentlich digital. Also ich bin nicht, so wie dieses Beispiel, auch immer wieder im Archiv und sitze dann an den Akten direkt, sondern wir haben die digital verfügbar, was auch ein großer Schritt war. Also das hat, ich glaube, über ein Jahr die Digitalisierung auch gedauert und das ist ein großer Schritt auch für ein Archiv, das so möglich zu machen. Genau, und auch für uns aber natürlich erleichternd, um so einen großen Aktenbestand auszuwerten. Also wenn man sich das vorstellt, man könnte das so gar nicht leisten, also mit diesem Schwerpunkt so einen großen Aktenbestand auszuwerten oder zu recherchieren. Das würde, glaube ich, ohne Digitalisierung gar nicht passieren. Also das könnte man nicht so leisten. Die Akten wurden immer schon auch von der Forschung zur Rate gezogen, aber immer auch so fallabhängig. Also man konnte nicht so groß den Aktenbestand auswerten. Und das können wir halt in diesem Projekt dadurch, dass wir die Akten digital verfügbar haben. Genau, und wir konnten auch dieses Jahr im Februar konnten die Akten online gestellt werden. Also die konnten quasi für die Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden, sodass nicht nur wir mit denen arbeiten können, sondern auch Leute, die nicht unbedingt ins Archiv kommen können. Also die quasi von zu Hause die Akten abrufen können und durchsuchen können. Und das ist, glaube ich, ein großer Schritt auch, was dieses Archiv, diese Archivwelt angeht, dass man quasi nicht mehr unbedingt in das Archiv kommen muss, um Akten sich anzuschauen. Das ist natürlich im Kontext auch für Nachfahren, für von verfolgten Personen sehr wichtig, weil die natürlich in der Welt verstreut sind. Und man jetzt einfach von zu Hause aus diese Akten sich angucken kann, wenn man irgendwie Recherchen betreibt. Genau, total. Das ist so die tägliche Arbeit.
Ja, und ich glaube, in dem, was, oder bei mir zumindest, im Zuhören kommt direkt so die Frage auch nach einem politischen Willen. Also ich weiß auch gar nicht, ob es überhaupt politischer Wille sein muss. Also, aber nach einem Willen, diese Projekte, nenne ich es jetzt mal, zu unterstützen, zu finanzieren. Das ist natürlich mit einer gewissen Gefahr für das eigene Selbstverständnis, für das Aufdecken und so weiter verbunden und auch mit einer Gefahr für Museen, die ja auch oft staatlich verankert sind und so weiter. Und da, glaube ich, kommt man zurück zu diesen Knackpunkten, die wir vielleicht vorher schon angesprochen haben. Wir müssen jetzt gar nicht so sehr in dieses Politische reingehen. Wir können es anschneiden, wie du magst, aber mir ist jetzt zum Beispiel direkt durch den Kopf gegangen, naja, ob jetzt eine AfD-Landesregierung das finanzieren würde, das sei jetzt mal dahingestellt und ich formuliere vorsichtig, ne? Aber du weißt, was ich meine. Also das schwingt da bei mir beim Zuhören jetzt automatisch mit. Also es ist voll toll, dass das bei euch jetzt in dieser digitalen Form existiert. Aber ihr seid ja nur ein Beispiel, ne? Also das, was wir ja haben, was so Vor- und Nachteil irgendwie zugleich war, ist, dass gerade die Nationalsozialisten so akribisch dokumentiert haben und dieser ganze Apparat so natürlich auch sehr vernichtend und schrecklich war, aber auf der anderen Seite, natürlich wurden auch Dokumente zerstört und so weiter, aber auf der anderen Seite deshalb diese Forschung auch stattfinden kann, wenn sie denn gewollt ist, so, ja.
Ja, das ist so dieses Gleichzeitige, ne? Das ist auf der einen Seite so, so eine schlimme Gewaltgeschichte dahinter ist, aber die das so gut dokumentiert haben, dass wir das jetzt recherchieren können. Also das ist so diese Gleichzeitigkeit, die ich auch immer wieder spüre, dass wir die Möglichkeit haben, jetzt in den Dokumenten zu suchen. Das ist schon Also das ist halt einfach dank dieser akribischen, wie du schon gesagt hast, Dokumentation dieses Entzuges oder dieses Kulturgutentzuges. Genau, also wir sind auch von der BKM oder vom Bund gefördert. Also unser Projekt ist vom Bund gefördert, auch vom Land Brandenburg. Natürlich stelle ich mir auch die Frage, wenn es irgendwann, das ist einfach in die Zukunft gedacht, was ist auch mit einer Provenienzforschung, wenn es irgendwie AfD-Beteiligung gibt und so. Das frage ich mich schon sehr, sehr lange tatsächlich, weil Provenienzforschung auch gefördert wird natürlich, auch an Museen, aber es auch immer wieder so diese Frage ist, gibt es genügend Stellen in dem Bereich? Oft sind es Projekte, die finanziert werden. Also das heißt, da werden dann 3 Jahre Provenienzforschungsstellen gefördert. Und dann ist die Frage, okay, was passiert danach? Das ist schon quasi der Standpunkt jetzt. Und man fragt sich dann natürlich, was ist in der Zukunft, wenn das irgendwann mal so sein sollte, dass es eine AfD-Beteiligung gibt. Also das frage ich mich schon auf jeden Fall. Und da habe ich auch Sorge. Also da gucke ich auch mit Sorge auf diese Zukunft, was auch Rückgaben betrifft natürlich. Genau, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt oder für mich irgendwie eine Frage, die immer auch im Raum ist.
Man hat ja oft das Gefühl, gerade bei Themen, die letztlich auch mit gesellschaftlichen Ungleichheitsverhältnissen, mit einer Gewaltgeschichte, mit Machtverhältnissen zusammenhängen, dass die so einen kurzen Aufschwung bekommen. Und dann ist so die Gefahr hoch, dass die Aufmerksamkeitsspanne irgendwie abfällt oder dass andere Dinge in der Welt passieren. Und dann die Aufmerksamkeit sinkt und mit der Aufmerksamkeit dann auch oft einhergeht, dass eben weniger gefördert wird oder Dinge wegfallen, die vielleicht kurzfristig da waren, ne? Das hat auch oft was mit Performativität zu tun. Es hat was mit einem Selbstverständnis in einer sogenannten Erinnerungskultur zu tun und so weiter. Also mir geht das jetzt gerade durch den Kopf, weil wir hatten hier in Köln davon, das weißt du bestimmt auch, diese Resist-Ausstellung vor 3 Jahren. Und das Rautenstrauch-Jost-Museum ist so ein ethnologisches Museum, das sich mit dieser Gewalt, mit der eigenen Gewaltgeschichte, kann man jetzt sagen, wie gut, wie schlecht und so, das ist also, da will ich jetzt gar nicht diejenige sein, die das beurteilt, sondern zumindest öffentlichkeitswirksam auseinandersetzt oder anfängt, sich auseinanderzusetzen. Und ich hatte das Gefühl, dass die Aufmerksamkeit kurzfristig, als diese Resist-Ausstellung war, das war auch vielleicht im Nachgang noch von Black Lives Matter und auch einer neuen Leitung im Museum und so, sehr hoch war. Und dann fällt das irgendwie wieder ab. Und dann liegt es an dem Museum selbst, so das hochzuhalten. Oder eher zu sagen, naja, also ich überspitze das jetzt und das ist jetzt keine Unterstellung oder so, sondern einfach nur so das, was halt passieren kann, ist, dass es dann wieder so zurück in den Alltag, ne? Also jetzt hatten wir so einen kurzen Peak und jetzt flacht es wieder so ein bisschen ab. Vielleicht ist es aber auch nur ein Gefühl, was ich jetzt habe als Laie, aber daran habe ich eben auch gerade gedacht. Und wenn dann noch ein politischer Unwille vorherrscht und vielleicht sowieso im Kunst- und Kulturbereich, das nehmen wir ja auch wahr, Gelder gekürzt werden, ne, an bestimmten Stellen einfach auch für Forschung Gelder gegebenenfalls gekürzt oder umverteilt werden und so, da merkt man dann natürlich, wie sehr diese Sachen irgendwie alle zusammenhängen. Und das kriege ich jetzt gar nicht so gut ausdifferenziert, aber das finde ich schon, dass das so super spannende Fragen sind, weil da ja letztlich auch viele Institutionen andocken, ne, und viele Institutionen auch mit zu kämpfen haben oder, wenn man es umdreht, auch vielleicht dankbar sind, dass sie es dann eben nicht machen müssen oder nicht machen sollen, je nachdem, wie halt so die Positionierung ist. So.
Ja, ich habe auch manchmal so das Gefühl, also ich war auch in der Ausstellung tatsächlich. Ich glaube, das ist auch so die Außenwahrnehmung, ne, dass dann halt so eine Ausstellung da ist und das dann irgendwie wieder verpufft. Ich kann natürlich jetzt hier auch für Berlin sprechen. Also in Berlin ist es irgendwie immer Thema. Ich glaube, es ist auch sehr bundeslandabhängig, wie damit umgegangen wird.
Ja, und Debatten ums Humboldt-Forum kann man natürlich, ja, klar.
Genau, also das ist irgendwie immer Thema auch hier. Aber ich kann das so als Außenwahrnehmung auf jeden Fall auch so verstehen, dass man das Gefühl hat, da sind dann Ausstellungen und es wird sich damit beschäftigt und dann passiert erstmal nicht mehr so viel. Also das kann ich auf jeden Fall bestätigen. In Berlin, wie gesagt, habe ich das Gefühl, es gibt sehr, sehr viele Initiativen, also sehr viel zivilgesellschaftlich tatsächlich auch. So Es gibt ja zum Beispiel hier auch, das ist jetzt das Wochenende, die Dekoloniale, die sich so mit der Erinnerungskultur der Stadt Berlin, oder es ist auch, glaube ich, in Kombination mit dem Stadtmuseum Berlin konzipiert worden. Also es gibt sehr, sehr viele Projekte, aber da habe ich oft so auch das Gefühl, dass das so aus so einer zivilgesellschaftlichen Richtung kommt, tatsächlich. Mhm. Also das ist, glaube ich, auch viel so die Debattenkultur oder woher die Debatten irgendwie kommen oder die Diskussionen. Aber es gibt auf jeden Fall Einrichtungen, die sich schon auch bemühen, also auch gerade was Museen angeht. Aber wie gesagt, also es ist auf jeden Fall ein Thema, auch was Stellen angeht, auch in der Provenienzforschung. Da gibt es immer wieder auch die Diskussion darüber, dass es einfach zu wenig Stellen gibt, obwohl es eigentlich so ein wichtiges Thema ist, auch in Museen, dass man eigentlich stetige Stellen einrichten muss. Es gibt es auf jeden Fall. Also es gibt in manchen Museen festangestellte ProvenienzforscherInnen, aber vor allem, wenn es dann in so zu kleineren Museen geht, dann ist das halt eher immer so projektbasiert. Und das ist auf jeden Fall so ein Thema, was irgendwie immer da ist. Und wo ich mich auch so frage, in welche Richtung das denn geht in der Zukunft. Weil Provenienzforschung kann man immer machen, Sammlungen untersuchen, das kann man immer. Das ist halt, es muss halt jemanden geben, der es macht. Also es muss jemand da sein, der das untersucht. Das kann halt auch nicht jeder machen, ne? Und wenn es die Stellen aber dann nicht gibt, dann ist es schwierig.
Das ist mir gerade nochmal so durch den Kopf gegangen, weil das so systemisch auch nochmal so eine Parallelität zeigt. Wenn es eine Stelle gibt, dann ist es ja meistens schon gut. Aber letztlich müsste es ja viel mehr als eine Stelle geben. Also es müsste ja so eine Normalität haben, dass es einfach gesetzt ist. Es gibt in jedem Museum, sage ich jetzt mal, ein Team und ein Team, dessen Arbeit auch immer als legitim und wichtig anerkannt wird. Also es ist ja auch Frage der Haltung. Also wir wissen ja, wie das in unterschiedlichen Konstellationen oft ist, wenn man als Einzelperson dann diejenige ist, also so stelle ich mir es zumindest vor, die dann sagt, aber an dieser Stelle wäre es schon nochmal wichtig, wenn wir auch das machen würden. Und dann keine Ahnung, ich erfinde jetzt was, 20 andere Leute da sitzen, die sagen, ja, aber die anderen Sachen sind jetzt wichtiger oder das steht jetzt im Vordergrund, dann ist es ja auch nicht einfach, diese Stelle auszuführen. Also ich habe jetzt nur gerade auch das so ein bisschen verbunden mit diesen, ja, es muss immer einen Diskriminierungsbeauftragten, eine Diskriminierungsbeauftragte geben. Ja, das funktioniert aber oft nicht. Und ich meine, da war ja auch Berlin auch vor einigen Jahren auch ein gutes Beispiel, wenn die Stimme oder die Arbeit dieser Person dann nicht unbedingt, nicht ernst genommen ist jetzt übertrieben, aber nicht unbedingt als in jedem Thema an jeder Stelle relevant angesehen wird. Weißt du, was ich meine? Also weißt du, worauf will? Das ist ja dann super, wenn man dann quasi überfordert ist und die eigene Arbeit überhaupt nicht durchgebracht bekommt, weil das nicht die Normalität ist, dass es quasi immer mitläuft, sondern es ist so ein bisschen so ein, wie so ein Token so ein bisschen, oder du hast jetzt das Hütchen auf, also ich übertreibe, ne, aber du hast jetzt dieses Hütchen auf und damit haben wir das abgedeckt, wir haben ja einen, so, und deshalb müssen wir uns nicht mehr kritisieren lassen in dem Fall oder so, weißt du, das passiert ja einfach oft.
Ja, das ist ja gerade jetzt in dem Bereich, also was Provenienzforschung betrifft, dass wenn es dann halt nur ein paar Jahre geht, dann hat man halt so ein Ende irgendwie auch als Forscherin dann im Kopf und dahin muss man halt zu dem Zeitpunkt dann arbeiten und das macht auch so ein bisschen, das setzt einen ja auch unter Druck irgendwie und ich finde, gerade in dem Bereich sollte es sowas nicht geben, also dass man irgendwie unter Druck arbeiten muss, dann halt weiß, okay, ich kann nur bis zu dem und dem Zeitpunkt arbeiten und dann muss ich das irgendwie fallen lassen und dann vielleicht sogar auch mitten in der Arbeit, also man kann dann vielleicht manche Fälle oder Objekte gar nicht mehr bearbeiten. Also man muss es dann einfach ruhen lassen. Und das finde ich, glaube ich, ist für die Arbeit auch sehr behindernd irgendwie. Nicht so einfach, gerade so projektbasiert in Museen zu arbeiten. Aber das sind so die meisten Stellen sind als Projekte angesiedelt an, sagen wir jetzt mal, an Museen. Und ich meine, ich arbeite ja auch in einem Projekt, ne? Ja. Also 2 Jahre noch in dem Projekt, also 2026 hört es dann auch auf. Da ist dann auch so die Frage, was dann danach auch für mich beruflich passiert.
Ja, das stelle ich mir natürlich auf so einer persönlichen, professionellen Ebene auch belastend vor. Aber natürlich sind auch die Themen, mit denen man sich auseinandersetzt, können ja auch belastend sein oder dieses, ne, was du jetzt gerade beschrieben hast, man bekommt dann einen Fall, ne, ich bleibe jetzt mal bei dem Wort Fall, nicht zu Ende, ist aber natürlich auch wahrscheinlich ja auch irgendwie emotional damit verbunden. Erstens, weil es so dass die eigene Arbeit ist und man da viel Energie und sowas reinsteckt, aber zweitens ja auch aufgrund der Geschichten, die man kennenlernt oder der Gewaltgeschichte, die man da gerade erforscht, dann ja auch irgendwie Fragen der Gerechtigkeit aufkommen und man sich permanent mit nicht so oder auch ein bisschen zu sehr, sehr schrecklichen Geschichten auseinandersetzt und dann zu entscheiden, ja, ich muss das jetzt hier abbrechen, weil das Projekt zu Ende ist, das ist ja schon auch eine krasse Vorstellung einfach. Was mir jetzt noch so durch den Kopf gegangen ist, ist, um nochmal so ein bisschen zurück auf den Schulkontext zu kommen, dass sich hier ja auch dann Fragen stellen, die auch in anderen Bereichen, über die wir im Podcast aufsprechen, so eine große Rolle spielen. Denn letztlich hat es ja dann auch was mit so, ich würde fast sagen, im weitesten Sinn auch Haltungsarbeit zu tun und der Frage danach, mit welchen Themen setzen wir uns überhaupt auseinander? Und ich habe jetzt gerade so ein bisschen utopisch, als du gesprochen hast, darüber nachgedacht, wie wäre es eigentlich, wenn alle SchülerInnen mit diesem Thema auseinandersetzen würden und das permanent auch mit reflektiert werden würde? Ich versuche das jetzt mal wie so ein Beispiel zu machen, also wenn Schule fordert, dass Sprachunterricht und quasi das Erlernen auch von Fachsprachen und sowas, das ist ja sowas Fächerübergreifendes, ne? Also du musst quasi auch, ich mach's jetzt ganz platt, ne, da steckt mehr dahinter, aber du musst quasi auch, wenn du Geografie unterrichtest, in den Klausuren die Orthographie korrigieren oder auf Fachsprache achten oder sowas, ne? Das ist ja das, kannst ja nicht nur sagen, ah, nur weil das jetzt gerade kein Deutschunterricht ist, ist die Ansage, alle können schreiben, wie sie wollen, ne? So, also ist ein bisschen übertrieben und komplexer, als ich das jetzt gerade sage. Aber das ist was mir so durch den Kopf gegangen ist, wie es wohl wäre, wenn Menschen aus dem Schulsystem rausgehen würden und sowas wie die Geschichte von Gegenständen, mit denen wir uns auseinandersetzen, immer auch in der Reflexion eine Rolle spielt. Also sowohl im Kunstunterricht als auch im Geschichtsunterricht, als auch an anderen Stellen, wo das vielleicht relevant sein könnte. Und dadurch so eine Normalität hergestellt würde, was den Blick auf diese Forschung angeht, dann müsste ja im besten Fall, wenn man sich das so utopisch vorstellt, auch gesellschaftlich ein Umdenken in Bezug auf Objekte in Museen, in Bezug auf Geschichte, in Bezug auf diese Arbeit stattfinden. So, und deshalb finde ich das schon spannend, da auch so einen Link zur Bildung und Schule herzustellen.
Total. Also gerade so ein Museumsgesicht, da würde ein ganz anderer Aspekt denken, hinfliegen. Ich kann das auch nur so von mir aus sagen, denn also ich betrachte Objekte ganz anders. Ich gucke auch viel mehr auf die Schilder tatsächlich, viel mehr, was ist überhaupt angegeben, was wird mir gesagt, auch von einer Institution oder was wird an Informationen gegeben. Und ich glaube, das ist gerade so für den schulischen Kontext sehr, sehr interessant. Also ich weiß, dass wir auch in der Schule auch in Museen waren. Wenn das irgendwie ja mit einer Rolle spielen würde, ne, dass man sich damit auseinandersetzt, dann geht man da nochmal ganz anders und erlebt das auch ganz anders. Also ich glaube, das kann einen großen, auch einen gesellschaftlichen Beitrag durch Provenienzforschung kann irgendwie geleistet werden. Man beschäftigt sich einfach ganz anders damit. Ich weiß, dass es bei uns zum Beispiel am Archiv, das ist jetzt eher so weg von dem Museumskontext, aber es gibt tatsächlich Projekte mit Schulen oder mit SchülerInnen, die bei uns im Archiv sind, die betreuen wir jetzt als Projekt nicht, sondern das macht so das Archiv. Die kommen in das Archiv und machen in diesem Kontext dieser Stolpersteine, machen da Projekte. Also die erforschen dann oder recherchieren zu Biografien von verfolgten Personen halt für diese Stolpersteine. Da weiß ich, dass das auch Schulen sind und da habe ich dann auch auf das Gefühl, das kommt so durch engagierte Lehrkräfte, die halt sich damit auseinandersetzen wollen und die SchülerInnen ja quasi da mitnehmen und so eine Projektarbeit irgendwie mit denen machen. Und das gibt es schon auf jeden Fall. Also es sind dann vielleicht so einzelne Projekte, die dann stattfinden. Gerade so dieser Museumskontext, das fände ich super spannend, so für Schulen oder für SchülerInnen, die dann vielleicht selber recherchieren können zu Objekten, die sich in Museen befinden. Wo war es mal? Wie ist es ins Museum gekommen vor allem? Das ist ja vielleicht mal so die erste Frage. Was für eine Geschichte oder was für eine Herkunftsgeschichte hat dieses Objekt bis zu dem Zeitpunkt, dass es sich dann im Museum befunden hat? Und ich als Person das sehen kann im Museum. Mhm. Was war vorher? Ich glaube, das ist gerade für junge Leute ist das schon spannend, auch zu wissen, was es für Geschichten erzählt. Und das wäre, glaube ich, auch für so einen Diskurs, den man in der Schule oder im Unterricht dann behandeln könnte, sehr wichtig. Gerade was so die Aufarbeitung der Geschichte betrifft.
Und das ist ja schon auch spannend. Da muss man sich ja vielleicht auch ein bisschen an die eigene Nase fassen, aber auch, also auch die Vermittlung muss ich da vielleicht Gedanken drüber machen. Weil wir gehen ja alle in Museen, also würde ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen, die sehr oft auch irgendwie die Namen von den Menschen, die Sammlung gestartet haben oder gespendet haben oder sonst was tragen. Also allein wenn wir jetzt so in Köln gucken, haben wir das Weyraf-Richards-Museum, wir haben das Museum Ludwig, wir haben das Rautenstoch-Jost-Museum und so. Und das kann man sich ja schon mal ehrlich fragen. Kennt man eigentlich die Geschichte dieser Namen und weiß man eigentlich, wer da so hintersteckt? Und damit verbunden ist ja die Geschichte der Objekte sehr häufig. Ne? Also wie kommen diese Objekte, diese Kunstwerke eigentlich in das Museum oder in die Sammlung von XY? Wie sind die da gelandet? Weil man ist ja immer mit dem, also vielleicht nicht Endresultat, aber dem gegenwärtigen Endresultat, dem Status quo dieser Objekte konfrontiert. Und sehr oft spricht man eben genau darüber nicht. Also wenn man jetzt überlegt, worüber gesprochen wird, keine Ahnung, ich mache jetzt so ein ganz plattes Beispiel, ein Bild eines berühmten Künstlers, dann ist ja nicht das Erste, was wir machen, den Weg dieses Bildes nachzuzeichnen, sondern sprechen über die Komposition, die Farbe, die Epoche, die Bezüge, ne, innerhalb der Kunst oder so. Und das ist ja schon was, also es ist mein Empfinden als Laie, keine Normalität hat, dass man wirklich guckt, ausgeliehen von oder sonst was. Das meinst du ja auch mit den Infos, wo kommt es her, welche Infos bekommen wir überhaupt und so. Und das finde ich schon, da gäbe es ja auch auf einer didaktischen oder pädagogischen Ebene sehr viele spannende Dinge, die man einbetten könnte. Also es ist ja selbst schon bei kleineren oder jüngeren SchülerInnen fast auch eine Detektivarbeit, ne? Auch wenn man da noch nicht alles gesellschaftlich-historisch einbetten muss. Aber es macht dann natürlich auch irgendwie, kann man verbinden mit so einem Forschungsdrang, der dann aber vielleicht im späteren Verlauf zu einer etwas komplexeren Auseinandersetzung führen kann und dadurch schon so eine Normalität entstehen lässt. So, das finde ich auch einen spannenden Gedanken.
Ich glaube auch tatsächlich, wenn man sich jetzt so in diesem Kontext die Erforschung von Objekten, wenn man auf Biografien stößt, dass das nahbarer macht, also dass man quasi anhand einer Biografie, Geschichte besser nachvollziehen kann, was bestimmten oder was Personen passiert ist, was für Gesetzgebung es gab und so weiter. Ich glaube, das ist schon ein guter Punkt irgendwie für den Unterricht sein, dass man da irgendwie, also wie du sagst, so eine Detektivarbeit, ich glaube, das ist gerade so für jüngere Leute auch immer ziemlich spannend, dann Informationen zu sammeln, zu recherchieren, auch irgendwie in Archiven vielleicht zu recherchieren. Für viele ist das immer so auch so abstrakt. Irgendwie, was mache ich in einem Archiv eigentlich? Man hat dann immer so ein bestimmtes Bild von ArchivarInnen oder von Archivmaterial oder so. Ich glaube, das sind dann vielleicht auch Orte, wo man dann sonst gar nicht hinkommt und im Zuge irgendwie so eines Projektes oder so dann an diese Orte kommt und da sich mit auseinandersetzt und vielleicht auch sieht, okay, was ist überhaupt da? Diese Dokumente oder diese historischen Dokumente, die sind ja immer da. Wir können alle in Archive gehen und das nachverfolgen. Also es ist nicht so, dass wir nicht die Möglichkeit haben, das jetzt zu sehen oder nachzulesen. Ne? Also das kann jeder von uns, kann irgendwie diese Dokumente einsehen. Das würde einfach so historische Entwicklungen auch konkreter und verständlicher machen, glaube ich.
Und in ein System einbetten oder mehr in ein System einbetten, weil letztlich kommt man darüber ja auch auf Themen, die darüber hinausgehen. Also welche Rolle spielt Kunst, welche Rolle spielt, also jetzt beispielsweise Kunst in krisenhaften Zeiten oder in auch politisch gefährlichen Zeiten, bedrohlichen Zeiten. Was kann Kunst, ne? Also all diese großen Fragen, was vielleicht nicht immer so leicht ist zu vermitteln, gerade für SchülerInnen, also gerade so diesen Link herzustellen. Es ist irgendwie immer mehr als nur das, was man da gerade vor sich sieht, ne? Und es ist eingebettet in einen gesellschaftlich-historischen Kontext, vielleicht auch einen fachlichen Kontext, hat immer irgendwie was mit vielleicht Widerstand oder Konformität zu tun oder Standards versus daraus ausbrechen und so. Und das sind ja alles sehr, sehr große Fragen, die aber schwer zu vermitteln sind, ne? Und da kann eben die Provenienzforschung vielleicht auch so einen Link herstellen, der
total, ja.
So mehr beachtet werden könnte, sollte,
müsste.
Ja. Genau. Ja.
Auf jeden Fall, ja, total. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Ich glaube tatsächlich auch, dass man Einzelpersonen oder dann im schulischen Kontext, wenn man Biografien zum Beispiel recherchiert oder eine Objektgeschichte recherchiert, auch einen Link zur Gegenwart irgendwie herstellen kann. Also was hat eigentlich Vergangenes mit uns zu tun, mit uns als Gesellschaft? Was oder was wirkt noch in die Gegenwart hinein? Also wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie Objekte recherchiert und dann eine Verbindung zu heute lebenden Nachfahren noch hat, dann hat das ja viel mit der Gegenwart zu tun. Also was bedeutet zum Beispiel ein Objekt noch heute für Nachfahren, die auch gar nicht so viel wissen über die Familiengeschichte? Also das kenne ich so aus meiner Arbeit irgendwie, dass es viel so ist, dass, weiß ich nicht, dritte Generation, vierte Generation gar nicht mehr so viel weiß über die Familiengeschichte. Dass das dann viel jetzt irgendwie, ja, diese Aufarbeitung oder diese Recherchen passieren, da hat man irgendwie so diese Verbindung zur Gegenwart. Also es ist halt nicht nur Vergangenheit, sondern es hat viel mit uns heute zu tun. Und ich glaube, das kann Provenienzforschung auch leisten, diese Verbindung aufzuzeigen. Oder wenn ich jetzt auch dran denke, an meine Arbeit zum Beispiel, Steigerungslisten und so, da sind halt ganz viele Namen. Da kann ich zum Beispiel auf den ersten Blick nicht so eine Verbindung zu Museen oder so herstellen, weil das Einzelpersonen sind. Und das sind dann KäuferInnen, die haben damals Objekte erworben. Das kann halt jeder sein. Kann irgendwie, weiß ich nicht, jemand sein, mit dem ich vielleicht auch verwandt bin oder war, so. Und das hat halt dann viel mit heute zu tun, irgendwie sich auch vielleicht Gedanken zu machen, okay, was habe ich bei mir in der Familie an Objekten, wo man irgendwie sagt, okay, das ist irgendwie aus dem und dem Jahr und dann in die Familie gekommen, zu welchem Zeitpunkt eigentlich und wo, und das sind halt so Punkte, glaube ich, die haben dann viel mit der Gegenwart zu tun, womit man sich dann auch auseinandersetzen könnte. Ich glaube, dass da einfach sehr, sehr viel auch, ja, noch recherchiert werden kann, auch in der eigenen Familiengeschichte.
Vielleicht das nochmal so als Hinweis, du bist ja auch auf Social Media ein bisschen aktiv und ich genieße es immer sehr, deine Stories anzuschauen. Ich finde immer, das ist ein sehr, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreibe, aber irgendwie guter Mix. Es überhaupt wird im entspricht dem überhaupt nicht, aber ich weiß gerade nicht, wie ich es besser sagen soll. Zwischen so Artikeln, politischen Dingen, Kunstwelt, Memes, alles Mögliche. Also es ist wirklich, seitdem wir uns gegenseitig folgen, so eine Story, auf die ich mich freue, aber jetzt nicht freue im Sinne von, da werden mir immer nur Sachen geliefert, über die ich lachen kann oder so. Aber du weißt, wie ich das meine. Und du hast einmal geschrieben, und das ist irgendwie auch bei mir so ein bisschen hängen geblieben, dass du... Ich weiß gar nicht mehr, ob es um, hier, wie heißt die Sendung nochmal?
Ares für Rares.
Ja, genau, sorry. Ne? Ja. Ich bin Drinni-Hörerin und trotzdem ist es mir gerade nicht, genau, ist es mir gerade nicht eingefallen. Genau, sag du vielleicht einfach, weil ich glaube, du weißt, was ich meine, dass du, was du dazu gesagt hast, weil das passt gut zu dem, genau, was du jetzt gerade gesagt hast. So,
dass ich das eigentlich nicht mehr gucken kann. Also ich habe das auch nie so wirklich geguckt. Ich kenne natürlich diese, es gibt ja dieses legendäre Meme auch. Schauen wir mal, was wird. Weiß nicht, ob du das kennst, dieses Ehepaar. Ich glaube, das ist auch von Baris Ferraris. Genau, also kenne so einzelne Ausschnitte davon. Ich habe das nie so wirklich geguckt, aber jetzt mit meinem Hintergrund oder mit meiner, kann ich das noch viel weniger gucken, weil es da natürlich um Privatbesitz geht. Also es gibt Leute, die kann das auch, also ich kann zum Beispiel auch auf Flohmärkte nicht mehr so gut. Ich bin früher immer sehr, sehr gerne auch so mehr gegangen und da so gestöbert, aber das kann ich auch nicht. Wo wurde das erworben oder wem hat das mal gehört? Und das ist so in diesem Kontext auch. Das ist natürlich nicht alle Objekte, die da jetzt irgendwie angeboten werden oder so. Das will ich gar nicht unterstellen, aber in manchen Bereichen oder in manchen Kontexten könnte man das schon nochmal nachfragen. Wo wurde das eigentlich erworben? Genau. Ja. Das war so grob dieser Kontext.
Ja, und ich glaube, das geht auch wieder zurück zu dem, was ich eben meinte, mit wenn Schule anders damit umgehen würde, weil das ja schon noch so eine kollektive Reflexion, eine kollektive Haltungsfrage, ein kollektives Wahrnehmen von Kontinuitäten von Gewaltverbrechen, die eben nicht aufhören. Also man kann sich ja schon die Frage stellen, jetzt so provokant gesagt, naja, wenn ich jetzt irgendwie, was weiß ich, was kommode veräußern möchte und da im besten Fall noch möglichst viel Geld rausholen will, aber mich mit dieser Geschichte dieses Objekts nie auseinandergesetzt habe und sie vielleicht eben nicht erworben wurde mit einem Kaufvertrag oder sonst was, sondern geplündert, geraubt, was auch immer, sich angeeignet auf gewaltvolle Art und Weise oder indirekt gewaltvolle Art und Weise und so weiter und so fort. Und es einfach nicht mitgedacht oder nicht mitreflektiert wird oder oft einfach keine Rolle spielt, dann stellt sich ja schon die Frage, ja, wie sehr könnte man das beibringen, dass es eben natürlich aufgrund der deutschen Geschichte speziell, aber auch generell hat es ja auch was mit, weiß ich nicht, Respekt und Nachdenken und eben Reflexion und sowas zu tun. Und es ist jetzt in Bezug auf die NS-Geschichte ganz besonders, aber ich meine, wenn man auf Flohmärkte geht und so, dann sieht man auch super oft koloniale Dinge, die reproduziert werden. Und das hängt ja auch nicht nur, also nicht nur in Bezug auf Privates, sondern auch in Bezug auf beispielsweise Unternehmen und so, ne? Wie heißt nochmal der Account-Boykott?
Ja, ich weiß.
Ich packe den in die Shownotes sonst
DL
nochmal.
Oder so? Ja. Ich bekomme DL oder so? Ja, ja, ich glaube sowas. Ja, den kenne ich
genau.
Auch. Ja.
Genau, und solche Dinge hängen ja irgendwie zusammen. Also deshalb ist es auch nicht nur so ein Bereich, sondern letztlich zieht es ja weite Kreise. Und das finde ich dann schon auch spannend zu überlegen, wie arbeitet man eigentlich über Wissensvermittlung, über Fachunterricht beispielsweise auch an einer grundsätzlichen Haltung. So, also und einer grundsätzlichen Reflexionsfähigkeit oder, weiß ich nicht, einer kritischen Praxis, wie auch immer man das eben nennen möchte, sowohl auf individueller Ebene, aber auch als auf gesellschaftlich-kollektiver Ebene. So, das steckt da schon mit drin. Und da finde ich es auch manchmal so ein bisschen nichtig zu sagen, ne, weil man hat ja schon so die Gegenstimme im Ohr, du hast es jetzt quasi auch schon direkt mit antizipiert und man spricht schon direkt so vorsichtig, weil man genau weiß, so, ja, und damit ist jetzt nicht gemeint, dass ihr jetzt, keine Ahnung, jeden Silberlöffel bei euch zu Hause untersuchen müsst und so. Ne?
Ja,
aber man kann es ja schon auch mal umdenken, so, warum ist auch diese Abwehr direkt so groß, dass man die mit antizipiert,
ja,
ne, dass man im Sprechen schon sagt, keine Sorge, wir wollen euch jetzt nicht an den Kragen, weil es hat ja auch viel, also es könnte ja auch umgedreht werden und in was sehr, sehr Positives, Reflektiertes, Nachdenkliches. Also was ist daran so schlecht? Also das finde ich, das ist oft so das, was da ja irgendwie so ein bisschen mitschwingt. Warum sollte ich mich nicht versuchen, mit diesen Dingen auseinanderzusetzen, auch mich selber verorten zu können, der Welt, in der Gesellschaft und
in einem
andere
Kontext.
Entscheidungen zu treffen oder wie auch immer so.
Total.
Ja, und das finde ich schon spannend, ne? Dass du selbst so als Expertin dann direkt sagst, ja, aber keine Sorge, ihr dürft weiter Bares für Rares gucken oder was auch immer. Das sind ja so Impulse, die man direkt hat und die kommen ja nicht von ungefähr so. Und das sagt sehr viel darüber aus, was wir lernen oder was wir gelernt haben oder wie wir mit diesen Dingen umgehen. So.
Ja, das ist auch so in dem Kontext. Ich weiß nicht, ob du das vor ein paar Jahren, da gab es diesen Bericht für die französische Regierung oder so zu kolonialen Objekten aus Museen. Und da ging es auch irgendwie dann darum, in diesem Kontext, es geht nicht darum, irgendwie Museen zu lernen. Also es geht um eine kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Sammlungsgeschichte, mit den Objekten, die sich in den Sammlungen befinden und nicht irgendwie alles aus dem Museum zu nehmen und dann irgendwie zurückzugeben, sondern das halt kritisch zu untersuchen. Und das ist
absolut.
So, also es passt, glaube ich, dazu auch sehr gut.
Absolut. Und ich finde auch diese Reaktionen, die eben schon so mit antizipiert werden oder wurden jetzt auch von dir, ich finde das auch ehrlicherweise oft so ein bisschen langweilig, weil gerade Museen oder gerade der Bereich der Kunst oder auch überhaupt diese Forschung, es ist ja auch ein sehr kreativer Bereich. Also warum, und wir leben in Zeiten, wo es so krasse Möglichkeiten gibt, also warum sollte, das ist ja lächerlich zu sagen, ja, dann haben wir bald leere Museen. Also dann mach halt eine Ausstellung über den Prozess darüber und dann existiert dazu neue Kunst. Und weißt du, also das sind irgendwie manchmal immer so Sachen, wo ich so denke, ja stimmt, es geht jetzt wirklich nur darum, dass diese Vase hier auf jeden Fall für immer stehen muss. Und wenn die hier nicht mehr steht, dann wird das Museum geschlossen. So, ne? Also das ist jetzt überspitzt gesagt, aber da denk ich mir eben oft so, ja, daraus erwächst ja Neues, ne? Also aus der Auseinandersetzung. Und das ist vielleicht auch jetzt so ein bisschen einfach gesagt, aber ja, also das finde ich schon krass, dass man immer direkt irgendwie so das mitbedenken muss, was dann als Reaktion kommt und man denkt, ja, aber dann kreiert halt was Neues. Also so, ihr seid ja nicht, also es ist ja nicht verboten, da der Realität einfach umzugehen. So.
Definitiv, ja.
Es ist jetzt schon eine Stunde und wir könnten, glaube ich, noch super lange über diese Dinge sprechen, auch weil es total interessant ist und weil es eben auch Verbindungen so zwischen den Bereichen gibt und auch, glaube ich, darauf hindeutet, wie schön es wäre, wenn es viel mehr, also das gilt ja für unterschiedlichste Bereiche, aber vielleicht auch vor allen Dingen hier, wenn es viel mehr Brücken zwischen so externen, also extern im Sinne von Schulsystem, externen Projekten und Forschung und sowas alles geben würde in die Schule. Also ich frage mich sehr oft, wie das wäre, wenn Schulen viel, viel offener wären und aber auch andere Institutionen viel mehr in den Bildungsbereich hineinwirken würden, wie dann auch so, keine Ahnung, Schulbücher oder sowas oder Materialien aussehen würden, wenn man sich gegenseitig viel mehr unterstützen, aber auch bereichern, in Anführungsstrichen, würde. Also ich glaube, da gibt es noch ganz viel, über das man sprechen könnte. Können wir das aber in einer Podcast-Folge logischerweise nicht abdecken. Deshalb würde ich dich bitten, vielleicht so, wenn du Lust hast, im Kontext dessen, was wir jetzt so besprochen haben oder womit du dich so beschäftigst, eine Hausaufgabe zu stellen für alle, die zugehört haben, vielleicht im Hinterkopf vor allen Dingen für Menschen, die sich im pädagogischen Bereich bewegen, weil das sind wahrscheinlich die meisten HörerInnen hier und dadurch vielleicht, auch wenn wir hier nicht alles abdecken, sich mit dem Thema noch ein bisschen weiter befassen können.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist schon sehr gut rausgekommen, dass sich so dieser Forschungsbereich oder gerade Provenienzforschung sehr gut anbietet, auch das im schulischen Kontext irgendwie zu behandeln. Also gerade im Geschichtsunterricht, im Kunstunterricht, das einfach mitzudenken und vielleicht auch Museumsbesuche, die man als Klasse irgendwie macht, damit diesen Kontext mit reinzunehmen, sich auf die Suche zu begeben. Was gibt es für Materialien schon, die ich irgendwie mit in meine Klasse nehmen kann? Also ich habe da tatsächlich, gibt da jetzt so ein Projekt von verschiedenen Museen, unter anderem Bayerische Staatsgemäldesammlungen, die haben auch sowas jetzt, so eine Projektseite entwickelt. Ich glaube, das heißt Kunstraub und Rückgabe. Das richtet sich tatsächlich sehr explizit auch in Schulen. Ich glaube, so ab der 7., 8. Klasse, da gibt es Materialien, die man sich runterladen kann. Also das ist auch alles öffentlich, dass man das ja sich vielleicht mal anschaut, mit in die Klassen nimmt und überlegt, ob man so ein Projekt vielleicht durchführt oder sich an Archive wendet, die vielleicht auch in diesem Stolperstein-Kontext Projekte machen, mit Schulen zusammenarbeiten. Und ich glaube, das wäre so meine Hausaufgabe, sich so zu überlegen, was man mit in den Unterricht nehmen kann. Kann.
Cool, vielen Dank. Vielleicht können wir auch noch mal ein paar Sachen einfach zum jetzt zu Ende hören und dann weiterklicken, in die Shownotes packen. Das können wir
Total,
so ein bisschen sammeln. Ja. Und ich, normalerweise gebe ich keine Hausaufgabe, aber weil das jetzt irgendwie bei mir im Kopf die ganze Zeit auch so ein bisschen mitschwang und ich mich in den letzten Jahren damit auch ein bisschen intensiver auseinandergesetzt habe, würde ich vielleicht auch noch mal, um so einzusteigen in diese Themen, wir haben es so ganz kurz angesprochen, aber ich glaube, das ist schon ein guter Einstieg, weil es eben auch so komplex ist und auf unterschiedlichsten Ebenen, was mit Gewaltgeschichte und Kontinuitäten und Weiterschreibung und so weiter zu tun hat, vielleicht doch nochmal dazu animieren, sich mit dem Humboldt-Forum in Berlin und den ganzen Bewegungen darum ein bisschen auseinanderzusetzen, weil ich glaube, an dieser Story, nenne ich es jetzt mal, kann man vieles von dem, was wir auch gerade besprochen haben, so vielleicht auch im Extrem ablesen und in so Themen einsteigen. Und auch, was die eigene Beschäftigung damit, also eigene im Sinne von der Institution, wie es dann versucht wird, aufzuarbeiten und ob das überhaupt funktionieren kann. Und gerade jetzt gibt es da ja auch, ich glaube, die ist jetzt vorbei, aber es gab nochmal eine Petition dazu und so. Und das ist, ja, kann man viel in diesen Bereichen drüber nachdenken. Deshalb gebe ich das einfach nochmal so am Ende mit.
Sehr gut.
Danke dir für das super spannende Gespräch, für deine Arbeit, für deinen Instagram-Account, den ich auch nochmal reinpacke. Und vielen Dank fürs Zuhören.
Danke.
Bis zum nächsten Mal. Thank you.